Ich habe heute Morgen eine Frage an uns. Also, wir haben hier gerade eben die Liara gesegnet. Und es ist ja die Frage, was ist da jetzt eigentlich passiert? Also haben wir jetzt einfach gute Wünsche über so einem Kind ausgesprochen und psychologisch der Familie beigestanden und gesagt, ihr seid nicht alleine und wir kriegen das schon irgendwie gemeinsam hin und mit guten Wünschen fortgeschickt? Oder hat dadurch, dass wir jetzt gerade eben die Hände aufgelegt haben und ein Gebet gesprochen haben, hat sich da was verändert? War da wirklich irgendwie was Reales dabei? Das ist ja mal eine Frage, die man sich stellen kann bei so einer Kindersegnung. Und weil sich die Kinder heute Morgen drüben im Joy Gaudi ähnliche Fragen stellen, haben wir gedacht, wir machen mal bei den Erwachsenen das Gleiche wie bei den Kindern. Wir reden heute über die geistliche Welt. Und dazu will ich einen Text lesen aus dem Epheserbrief. Das heißt, wenn du deine Bibel da hast, darfst du gerne aufschlagen, Epheser 6. Und wenn du sie nicht da hast, dann darfst du auch zuhören. Ich werde es vorlesen. Aber es ist immer gut, wenn man überprüft, was der Pastor vorne so erzählt, ob es auch wirklich drinsteht. Deswegen gerne die Bibel mit aufschlagen. Epheser 6, ab Vers 10. Da hat Paulus über ganz viele verschiedene Dinge geschrieben. Das ist schon ganz am Ende des Briefes an die Epheser. Hat er ganz viele Sachen geschrieben. Und dann sagt er, und nun noch ein Letztes. Und nun noch ein Letztes. Und dann sagt er, lasst euch vom Herrn Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Wie geht's dir, wenn du so einen Text liest? Ehrliche Frage. Wie geht's dir, wenn du so einen Text liest? Da ist vom Teufel der Rede. Das sind das Heer der Geister der unsichtbaren Welt. Das sind Gewächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen. Wie geht's dir, wenn du so einen Text liest? Denkst du da eher an Tolkien und irgendwie Herr der Ringe oder Harry Potter oder irgendwelche solche Sachen? Oder denkst du an deinen Alltag als Christenmensch hier? Wir haben so eine Tendenz in unserer aufgeklärten westlichen Gesellschaft, komisch mit diesen Texten umzugehen. Also entweder, weil wir sie völlig überhypen oder weil wir sie irgendwie übergehen und ignorieren. Und der Großteil von uns gehört eher zu denen, die sagen, lass uns solche Texte lieber mal übergehen und ignorieren, weil die sind eher peinlich. Weil wenn ich anfange, mich mit solchen Texten zu beschäftigen, was da eigentlich drinsteht und was es eigentlich für mich bedeutet, dann kann es natürlich ganz schnell sein, dass ich irgendwie in die Spinnerecke oder in die Esoterik-Ecke oder so gestellt werde und da will ich auf keinen Fall hin. Und deswegen leben wir im freikirchlichen Bereich und ich nehme uns da einfach mal mit rein, an vielen Stellen in so einer kleinen Heuchelei, wage ich mal zu sagen. Eine kleine Heuchelei. Weil eigentlich müssen wir hier eine Entscheidung treffen. Entweder ist das, was wir hier machen als Kirche, also zum Beispiel wenn wir beten, dann ist es entweder einfach eine psychologische Übung und das ganze Christentum irgendwie so eine positiv aufgeladene Lebensphilosophie, der man sich halt anschließen kann. Dann kann man nämlich diesen ganzen natürlichen, übernatürlichen Quatsch einfach schön ignorieren. Dann ist alles, was in der Bibel drinsteht, was irgendwie im Übernatürlichen, die ganzen Wundergeschichten und alles, was da passieren soll, der Heilige Geist fällt mit Feuerzungen, all die Sachen, kann man dann einfach als erklärende Erzählmythen abtun, sozusagen, ja, das sind halt Mythen, die erzählt wurden, um irgendwie die Philosophie des Christentums auch deutlich zu machen. Und dann ist das, was wir heute Morgen hier machen, eine reine Entertainment-Veranstaltung. Schön, dass ihr dafür euren Sonntagmorgen opfert, dass wir das so gut machen, dass ihr denkt, ja, das Entertainment ist gut genug, da komme ich doch am Sonntagmorgen mal vorbei. Entweder so oder ich sage, nee, es gibt tatsächlich eine übernatürliche Welt, die Gott übernatürlich geschaffen hat, die Gott am Leben erhält und Gott ist Geist. Und auch wir haben einen Geist in uns, der mit diesem Geist kommunizieren kann Und wir leben tatsächlich in einer Welt, die vor allem dadurch von Dingen besteht, die wir tatsächlich nicht sehen können, sondern die wir allenfalls spüren oder erleben können. Und wenn das der Fall ist, dann sollten wir tunlichst vermeiden, dieses Feld den Esoterikern, Buddhisten, Satanisten und Hexen zu überlassen. Und weil wir irgendwie als westliche, deutsche, hohenloische Christen sagen, Herr, eigentlich wollen wir schon glauben, was in der Bibel da steht, aber Spinner und Esoteriker wollen wir auch nicht sein, leben wir gefühlt irgendwie so ein bisschen in der Heuchelei. Manche sagen dann, na gut, das sollen halt die Pfingstkirchen machen, also die ganz Wilden, die sollen solche Sachen machen, so, die sind sowieso alle ein bisschen abgefahren, so, die, wie die im Gottesdienst unterwegs sind und so, und dann beten Leute, fallen Leute um und zittern, und, also die ganzen komischen Sachen, und also das sollen die das doch machen. Und wir sagen, ja, kann man so sagen, das sind halt die anderen Gemeinden, die sowas machen, aber wir dürfen nicht zu kurz greifen. Ja, es gibt bestimmte Gottesdienstformen, es gibt bestimmte Manifestationen, die man halt in manchen Gemeinden mehr sieht als in anderen Gemeinden. Aber das Dahinterstehende ist doch letztendlich die Frage, gibt es nun das Übernatürliche oder gibt es es nicht? Ist Gott real oder ist er eine Philosophie? Ist Gott erlebbar, greifbar als Geist oder ist es einfach eine gut ausgedachte, gut durchdachte Geschichte, die mir ein bisschen Lebensglück bringt und ein bisschen Gemeinschaft und außerdem euch noch dazu bringt, dass ihr eure Spenden immer gebt, damit ich einen Job habe? Das ist doch aber letztendlich die Frage, ist Gott real? Gibt es eine geistliche Welt? Und wenn ja, wie zeigt sich denn diese übernatürliche Welt? Und wenn sie sich zeigt, was hat dann diese übernatürliche Welt eigentlich mit mir zu tun? Und ich glaube, wir leben da so einer gewissen Heuchelei, dass wir auf der einen Seite sagen, ja, ja, es stimmt schon alles, aber trotzdem drücken wir uns letztendlich davor, diese Themen so richtig zu behandeln, weil halt immer die Gefahr besteht, dass wir dadurch zu Spinnern werden. Aber es ist irgendwie so eine Grundsatzentscheidung, wie ich meinen Glauben lebe. Und nicht nur wir Deutschen, aber auch wir Deutschen, gerade wir, haben Angst, uns wirklich mit diesem Übernatürlichen zu beschäftigen. Wir kontrollieren gerne, wir sind Sicherheitsmenschen. Das hat uns Gott geschenkt, das ist auch gar nicht schlecht, aber das hat eben zum Nachteil an der Stelle, dass wir mit so Sachen wie übernatürlichen Dingen nicht gut umgehen können. Das ist nicht kontrollierbar, das ist nicht so richtig nachweisbar und wir sind halt ganz schnell bei den Sektierern und Esoterikern und bei irgendwelchen unwissenschaftlichen, rückständigen, mittelliches altes Verständnis und so weiter. Und so, als solche wollen wir natürlich nicht gerne, wir sind auch mit, also so wollen wir nicht dastehen und deswegen halten wir uns eigentlich davon fern. Manche machen lieber die Augen zu und fahren eben diese heuchlerische Zwischenlösung, die das eine irgendwie glaubt, aber das trotzdem irgendwie letztlich versucht auch auszublenden. Und dann leben wir in so einer Art diesseitigen Glauben, also nicht jenseitig, übernatürlich, sondern eher diesseitigen Glauben. Klar glauben wir, dass Jesus für uns gestorben ist. Und das haben wir sogar persönlich für uns angenommen. Da habe ich mein Sprüchle gesagt, da habe ich mein Gebet gebetet oder was auch immer, wie das bei dir war. Ich habe Jesus für mein Leben angenommen, das glaube ich natürlich. Klar glaube ich auch, dass Gott existiert, dass er real ist und dass er die Welt geschaffen hat und dass irgendwann, wenn ich sterbe, dann komme ich auch in den Himmel und da darf es dann ganz übernatürlich sein. Wenn ich dann tot bin, dann kümmert man sich auch nicht mehr, was die Leute sagen. Im Himmel darf es dann ganz übernatürlich sein, da komme ich dann auf jeden Fall hin. Klar beten wir und glauben auch, dass dieses Gebet mehr als nur eine psychologische Wirkung hat. Aber letztlich beschäftigen wir uns doch nicht so super gerne mit den geistlichen Realitäten dieser Welt. Weil wir alle auch irgendwie einen Christ oder eine Christin kennen, die dann gleich hinter jeder Situation irgendwelche bösen oder guten Mächte weiß. Und das ist uns dann doch eher peinlich und sprichwörtlich weltfremd. Und so will ich auch nicht auf meine Arbeit, meine Nachbarschaft oder Sportverein, aber auch in der Gemeinde will ich mich eigentlich so nicht blicken lassen. Da werden von irgendwelchen Wundern erzählt. Steht einer vorne, zum Beispiel einer wie ich, der sich sein Gesicht verbrannt hat. Und dann wunderhaft erzählt, wie Gott wirklich geheilt hat. Und wie ich das auch gespürt habe, wie ich da im Krankenhaus lag und nachts einfach Gott an meinem Gesicht was gemacht hat und man sieht nichts mehr davon. Und selbst, jetzt bin ich mal ganz persönlich, wenn der Pastor sowas erzählt, kommen nachher Leute auf einen zu, in der Gemeinde, und mit so einer Skepsis, ja, so schlimm war es ja aber dann doch nicht. Oder hast du richtig Glück gehabt? Einfach, weil wir das nicht stehen lassen können, dass Gott vielleicht auch wirklich ein Wunder getan hat. Weil wir da immer jeden Ausweg noch nehmen, bevor wir letztendlich dann doch zugeben, okay, wenn es gar nicht mehr anders geht, dann gebe ich zu, dann ist vielleicht doch ein Wunder gewesen. Und da muss man sich fast schon verteidigen, wenn man davon redet, dass Gott was Wundersames gemacht hat. Man traut sich schon gar nicht mehr so richtig. Weil man weiß, man wird eh nur mit Skepsis. Oder Dämonen. Oha. Da machen wir lieber einen Bogen drumherum. Das Wort nehmen wir schon gar nicht in den Mund. Wann, ehrliche Frage, wann hast du zum letzten Mal das Wort Dämonen gebraucht? Schon eine Weile her, ha? Ja, machen wir einen Bogen drumherum. Das blenden wir einfach aus. Wisst ihr, wie viele Dämonen Jesus ausgetrieben hat? Und damit meine ich jetzt nicht die ganzen Legionen oder so, sondern bald auf jeder dritten Seite der Bibel konfrontiert Jesus irgendwelche Dämonen. Das gleiche auch die Apostel in der Apostelgeschichte. Wann hast du zum letzten Mal das Wort Dämonen in den Mund genommen? Oder so Sachen wie geistliche Kampfführung. Ach du meine Güte. Das soll mal schön die Pastoren machen oder das Gebetsteam. Aber letztendlich ist es keine Realität für mich im Alltag. Und ganz ehrlich, dass ich morgens vor der Arbeit noch ein kurzes Gebet schaffe, das ist schon Kampf genug. Deswegen lass mich mal der geistlichen Kampfführung, das sind alles Sachen, die brauche ich alles, jetzt ist alles nicht so wild. Das ist vielleicht was für die dunklen Ecken Afrikas oder hier, ihr in Indien könnt solche Sachen machen oder sonst irgendwo. Da kann man sowas gebrauchen, aber nicht hier im aufgeklärten Europa und ganz sicher nicht in Hohenlohe. Wir sind nämlich bodenständige, anständige Leute. Und da brauchen wir sowas nicht. Und dann kommt irgendwie so eine verlogene Zwischenlösung raus. Wir stehen damit letztlich auf der einen Seite, dass wir sagen, ja klar glauben wir in der Bibel und klar glauben wir, dass Gott übernatürlich ist und so weiter. Ja. Auf der anderen Seite stehen wir aber und sagen, ja, aber so richtig beschäftigen damit will ich mich eigentlich auch nicht. Und so richtig, also lass es uns lieber ein bisschen ausblenden. Und es ist wie zwei Eisschollen, die irgendwann auseinandergehen, weil irgendwann geht es nicht mehr. Frage. Was machen wir mit dem Aufruf von Paulus, dass wir die Waffen ergreifen sollen? Und damit meint er natürlich jetzt nicht irgendwie die Pistolen oder sonst, das ist schon klar, sondern es geht ihm um geistlich, einfach, wie soll ich nochmal sagen, bevor da jetzt irgendjemand anfängt hier auf die Straße, also es geht um geistliche Waffen, die Paulus hier meint. Die Bibel geht ja eindeutig davon aus, dass es eben nicht nur diese geistliche Welt gibt, sondern dass diese auch mit uns interagiert, im Guten wie im Bösen. Wir lesen von Pfingsten, das haben wir gerade eben gefeiert, wie der Heilige Geist kommt mit Feuerzungen, übernatürlich und plötzlich passieren da Wunder und übernatürlich werden Sprachen geschenkt und so weiter. Wir lesen von Wundern, von Heilungswundern, nicht nur von Jesus, sondern auch von seinen Jüngern und später von den Aposteln und so weiter und auch in der Kirchengeschichte. Wir hören immer wieder davon, das heißt, die übernatürliche Welt interagiert mit uns, ja, durch uns. Die gute, aber natürlich auch die böse, die satanische. Paulus schreibt sogar, dass der Kampf, den wir kämpft, und den Kampf, den wir kämpfen, er nimmt uns damit rein, den Kampf, den wir kämpfen, nicht gegen Menschen geht, nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten, also gegen dämonische Kräfte. Und wenn dein Kampf Tag für Tag nicht gegen deinen Chef oder deine Ehefrau oder deine Kinder oder deine Nachbarschaft oder sonst irgendwas ist, sondern dein eigentlicher Kampf dreht sich um die Mächte und Gewalten dieser Erde, die du nicht siehst, dann müssen wir uns doch eigentlich damit auch mal beschäftigen. Paulus hat sogar einen richtig spannenden Auftrag auf dieser Linie, an uns als Gemeinde. Er sagt, Epheser 3, Vers 9, es ist mein Auftrag, allen Menschen die Augen dafür zu öffnen, wie der Plan verwirklicht wird, den Gott, der Schöpfer des Universums, vor aller Zeit gefasst hat. Bisher war dieser Plan ein in Gott selbst verborgenes Geheimnis. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Das ist der Auftrag, den Paulus für uns als Gemeinde sieht. Wir sollen den mächtigen Gewalten, wir sollen den Dämonen letztendlich zeigen, was Gottes Plan ist. Oder um es mal ein wenig schwäbisch zu sagen, wir zeigen den Dämonen, wo der Bartel der Most holt. Das ist unser Auftrag als Gemeinde. Wie ernst nehmen wir den? Jesus gibt seinen Jüngern die Vollmacht, die Dämonen auszutreiben. Also sie aussendet. Zuerst die 12, dann die 70 und später uns alle. Und er sendet sie mit der vollen Macht über die Dämonen. Wieso macht er das, wenn es nur eine Philosophie ist? Es ist keine Philosophie, es ist Realität. Und die Frage ist, was machen wir damit? Und nun? Ich merke es an eurem Schweigen und verlegenen Lächeln, gefährliches Terrain. Einerseits wollen wir der Bibel glauben, vor allem manche sagen, wir haben heute Gäste da, Sam, was predigst du? So, auf der einen Seite wollen wir der Bibel glauben, denn sie ist das Wort Gottes, Andererseits ist uns die ganze Sache mit der geistlichen Welt und so eigentlich alles zu freaky und zu abgefahren. Und vor allem, wir wollen keine religiösen Spinner sein. Mission in Sambia oder Indien, super. Da werden Leute geholfen. Das unterstützen wir, das beklatschen wir, das ist alles toll. Aber Dämonen in Hohenlohe austreiben, schwierig. Was sagen da die Leute? Wisst ihr, wir kommen ja von der Wirklich zurück. Und die Wirklich ist letztendlich veranstaltet worden, weil Gott uns ein prophetisches Wort gegeben hat. Versammelt euch und ich will euch erscheinen. Und ich kriege ja so ein bisschen das Feedback von den Leuten. Also wir haben irgendwie über 350 Leute, die da Feedback gegeben haben von den 2000, die da waren. Und es ist schon krass überwältigend zu lesen, was Gott in den Tagen alles getan hat. Und wer dabei war, wird es sicherlich bestätigen können, das waren wirklich besondere Tage. Da hat Gott wirklich sich auf eine Sache, Weise gezeigt, die ich so auch tatsächlich noch nicht erlebt hatte. Und klar ist natürlich, dass der Feind keinerlei Interesse daran hat, dass wir als Mülheimer Verband so eine Konferenz machen. Und da ich ja hauptverantwortlich für dieses Ding war, will ich euch einfach mal ein bisschen daran teilhaben lassen an ein paar Dinge, die mir vorher passiert sind. Einfach so. Wir hatten hier Baueinsatz und ich bin jetzt keiner, der zum ersten Mal da beim Baueinsatz dabei war. Und ich habe beim Sägen zum ersten Mal in meinem Leben einen Splitter ins Auge gekriegt. Und er kam einfach nicht mehr raus. Oder ich hatte das Gefühl, dass er nicht mehr rauskam. Am gleichen Tag habe ich einen Spreisel geholt. Ich habe schon hunderttausende Spreisel gehabt. Das ist nichts Besonderes. Das ist der allererste, der sich entzündet hat. Und es hat richtig krass eine Entzündung hervorgerufen. Ich habe gesagt, was ist jetzt los? Kann ja mal passieren. Dann am 15. März, genau 2 Monate vor der Wirklich, explodieren 4,5 Liter Ethanol in mein Gesicht. Ich weiß, war auch meine eigene Dummheit. So, nicht alles kann ich dem Feind in die Schuhe schieben. Aber krasses Ding. Ich habe krass Bewahrung erlebt, viel Gebet, viel Heilung. Dann Ende April sind plötzlich alle unsere Streichinstrumente zu Hause, die bei uns an der Wand hängen, alle komplett, aber so richtig krass verstimmt. Das ist noch nie passiert, die hängen dort seit Jahren. Und die hängen seither auch dort wieder und es ist nicht mehr passiert. Alle Streichinstrumente einfach komplett runtergestimmt. Das habe ich noch nie erlebt, sowas, noch nie. Dass man eine Seite oder so, aber dass alle Streichinstrumente, alles so, noch nie erlebt. Samstag wurde wirklich. Plötzlich ruft Alicia, sagt, Sam, der Computerlautsprecher funktioniert nicht mehr. Kann nicht sein, so, sind jetzt nicht gerade die billigsten Lautsprecher, so, guck mal, geht nicht, kriegst nicht zum Laufen, geht nicht. Dann kommt das Hoshea und sagt, Papa, der Lautsprecher vom Schlagzeug geht auch nicht mehr. Okay, alles klar. Sonntag wurde wirklich, waren wir hier bei der Probe und die ganzen In-Ears, die normalerweise super funktionieren, ohne Probleme, das eine hat nicht funktioniert, dann das andere nicht funktioniert, dann da, also einfach gefühlt die ganzen In-Ears, die alle nicht ordentlich funktionieren, wie sie eigentlich hätten sollen. Dann fahre ich am Sonntagabend zur Wir beten, das waren die 3 Tage Gebetskonferenz vor der Wirklich. Und ich kriege am Montag einen Anruf von Alicia und sagt, Sam, ganz schlimm, deine Tochter ist nur am Heulen. So, der Wachtelstall, den wir seit 7 Jahren haben, oder 6 Jahren, keine Ahnung, noch nie ein Problem mit den Türen gehabt haben. Plötzlich war eine Türe kaputt, die Tür ist offen gestanden und 6 Wachteln sind abgehauen. Ist natürlich für unsere Tochter Weltuntergang, könnt ihr euch vorstellen. 5 haben wir wieder gefunden. Eine ist jetzt wahrscheinlich bei Jesus. Am Mittwoch setzt sich die Familie ins Auto, ich bin immer noch bei der Wir beten und Alicia ruft von unterwegs an und sagt, Sam, du wirst nicht glauben, was passiert ist. Wir sind ins Auto eingestiegen, sind losgefahren, wir wollten Musik angemachen, der Lautsprecher macht tot. Lautsprecher tot, im Auto, geht nichts mehr. Keine Musik, gar nichts mehr, einfach alles tot. Der geht inzwischen wieder, Gott sei Dank. Dann waren wir bei der Wirklich und am Samstag kriege ich eine Message von unserem Nachbar, der sich um die Wachten gekümmert hat und gesagt, hier ist ein Blutbad angerichtet worden. Und wir hatten unsere Hähne, die draußen in so einem Außenstall und wahrscheinlich war es Waschbär oder keine Ahnung, was es war, und hatten richtiges Gemetzel. Also richtig, das war Blut, Federn, alles komplett verstreut. Ist uns auch noch nie vorher passiert. Einfach so. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, war halt alles Zufall. Du dichtest dir was zusammen. Das wäre die deutsche, gute, aufgeklärte Antwort. Sam, sind halt alles Zufälle. Ich glaube, Paulus hat es anders gesehen. Paulus hätte gesagt, klar, wenn du dich aus dem Schützengraben raustraust, wenn du anfängst, hier für Jesus auch wirklich was bewegen zu wollen, dann werden dir ein paar Pfeile um die Ohren fliegen. Wird so sein. Epheser 6, 14, nach der Stelle, die wir vorhin gelesen haben, sagt Paulus, stellt euch entschlossen zum Kampf auf. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften. Legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Zusätzlich zu all dem ergreift das Schild des Glaubens, mit dem ihr jedem Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Ich kann dir garantieren, wenn du dich zu diesem Kampf aufstellst, wenn du das Schwert des Geistes ergreifst und anfängst, wirklich in dem unterwegs zu sein, was Gott dir aufgetragen hat, dann werden auch dir Pfeile um die Ohren fliegen. Es wird bei dir anders aussehen wie bei mir, völlig klar. Aber glaub doch nicht, dass wenn du anfängst zu sagen, ich stelle mich diesem Kampf und ich nehme die Worte von Paulus ernst und ich fange an, hier diesen geistlichen Kampf anzunehmen, dass du dann als einziger nicht Pfeile des Feindes auch in deinem Leben sehen wirst. Ich war vorletzte Woche das Privileg, in Biel zu sein, in der Schweiz, durfte dort unterrichten in der Masters Commission und hatte eine richtig gute Zeit und durfte zusammen mit Christoph Loy, den manche von euch auch kennen, der war früher der Gemeindeleiter dort in Biel, durfte da gemeinsam unterrichten. Und der erzählt, ich habe das schon ein paar Mal mit ihm unterrichtet, er erzählt immer die Geschichte aus China, wo er eingeladen wurde, in China in der Untergrundkirche zu predigen. Und er hat sich mega drüber gefreut, oh, Untergrundkirche und das wird alles ganz spannend und so weiter. Und dann haben sie ihn in so ein Shopping-Center gebracht und es war ein ganz normaler Shop, so, und da waren halt Stühle und dann haben sie da ein bisschen Gottesdienst gefeiert, ein bisschen gesungen und er hat ein bisschen gepredigt und er war eigentlich mega enttäuscht, weil er gedacht hat, es geht in irgendwelche Katakomben oder in irgendwelche Keller oder sonst irgendwas, aber es war halt im Shopping-Center eine nette Veranstaltung, es hätte auch überall sein können. Und er war ein bisschen enttäuscht. Und dann ging es ins Gebet und die Gemeinde hat sich hingekniet und plötzlich ist der Gemeindeleiter gesprungen wie ein Wilder und hat ganz, ganz, ganz schnell die Vorhänge zugezogen, sodass keiner reinschauen konnte. Und er hat gesagt, was ist jetzt los? Und er hat ihm dann hinterher erklärt, ja weißt du, der Regierung ist es völlig egal, dass wir uns hier treffen, der ist es völlig egal, dass wir aus der Bibel lesen, der ist völlig egal, wenn wir hier gemeinsam singen und predigen, das dürfen wir alles machen, das ist eigentlich kein Problem. Aber in dem Moment, wo wir uns vor ihm hinknien, in dem Moment, wo wir unser Leben hinlegen und sagen, Herr, ich gebe mich bewusst in deinen Dienst und ich ehre dich als der, der regiert und ich untergebe mich dir und deiner Herrschaft, dann kriegen wir Probleme mit der Regierung. Und wisst ihr, was für die chinesische Regierung gilt? Es gilt an der Stelle, ich formuliere es vorsichtig, aber es gilt an der Stelle auch für den Feind, für Satan. Wisst ihr, dem Satan ist es relativ egal, dass du Christ geworden bist. Ja, ist blöd, einer weniger in der Hölle, einer mehr im Himmel, aber okay. Dem Feind ist auch relativ egal, dass du vor dem Essen betest oder dass du in den Gottesdienst kommst, dass du Lieder singst, im Lobpreis aufstehst und sogar deinen Zehnten spendest. Das ist ihm alles relativ egal. Solange du dich noch brav in die Gesellschaft einordnest, solange du noch brav dich unterordnest, dem, was die Gesellschaft denkt, was du denken solltest, wie du leben solltest, hat er überhaupt kein Problem. Aber in der Sekunde, wo du dich vor Jesus hinkniest, sagst, du bist Herr, ich biete dir mein Leben an. Ich stelle mich ganz bewusst in deinen Dienst. Ab jetzt gilt nicht mehr, was ich will, sondern was du willst. Und ich nehme ganz bewusst diese Waffen in die Hand. Ab der Sekunde, wo du dich für ihn und mit ihm zum Kampf aufstellst, da wirst du plötzlich gefährlich. Da wirst du dann plötzlich gefährlich. Und das Gleiche gilt für uns als Gemeinde. Wir können hier unser Gebäude renovieren, wir können die Kinderprogramme anbieten, wir können pastorale Ausbildung machen, wir können schöne Gottesdienste feiern, eine nette Gemeinde sein, das können wir alles machen, das ist ihm alles relativ egal. An dem Moment, wo wir als Gemeinde das Schwert des Geistes in die Hand nehmen, uns aufstellen zum Kampf und ins Niederknien von unserem Herr und sagen, Herr, auch diese Gemeinde gehört komplett dir. Nicht das, was wir wollen, sondern du führe uns hinein in die Schlacht und los geht's. An der Stelle wird auch uns relativ schnell richtig Gegenwind ins Gesicht blasen. So, was machen wir damit? Wenn ihr mir Fragen stellt, dann werdet ihr oft hören, es gibt halt nicht nur Schwarz- und Weiß-Antworten. Ich mag das nicht, so diese Schwarz-Weiß-Antworten, das hilft unserer Gesellschaft nicht, das hilft unserem Miteinander nicht. Oft ist es tatsächlich einfach so, dass beides wahr ist oder dass das auch einfach ein bisschen differenzierter man draufschauen muss. Ich mag keine platten Schwarz-Weiß-Antworten. Das lese ich auch nicht so aus der Bibel raus. Aber an der Stelle gibt es, glaube ich, nur zwei Antworten. Ich glaube, an der Stelle gibt es tatsächlich nur Schwarz und Weiß. Die Zwischenlösung, die funktioniert nicht, beziehungsweise die Zwischenlösung ist eine Heuchelei. Entweder Wir müssen unseren Glauben entmythologisieren. Hat Rudolf Bultmann so gesagt. Das war ein Theologe, der hat gesagt, alle Wunder, alles, was irgendwie übernatürlich ist in der Bibel, das sind alles irgendwelche mythischen Sachen, die letztendlich nichts mit der Realität zu tun haben. Wir müssen den Glauben entmythologisieren. Das heißt, wir müssen ihn irgendwie hineinholen in das, was wir logisch verstehen, greifen, packen können. Also komplett diesseitig verstehen. Dann ist der Glaube und die Religion, die christliche Religion, eine nette Philosophie, die mir hilft, mein Leben positiv zu gestalten. Dann können wir die Texte der Bibel, die Wunder und Dämonen und so weiter und auch diese Predigt heute einfach schön ignorieren und uns weise der Rasen, Heckenpflege, Häusle bauen und Lebensoptimierung konzentrieren. Das ist das eine. Oder wir nehmen es ernst, dass es eine geistliche Welt gibt, die Gott geschaffen hat, in der er uns gepflanzt hat, in der er jetzt auch präsent ist und in der uns Gott geistliches Werkzeug und geistliche Waffen und Gaben in die Hand gibt, um uns gegen die Feinde eines übernatürlichen Feindes zu wehren. Da gibt es kein Zwischendrin. Entweder stimmt das eine oder stimmt das andere. Und wenn das andere stimmt, dann wäre es fatal, wenn wir uns damit nicht beschäftigen und dieses Feld einfach den Esoterikern und Satanisten überlassen. Da müssen wir was tun. Wisst ihr, was von den Satanisten, die sich bekehren, am meisten kommt? Die sagen, ihr habt keine Ahnung, wie viel Macht ihr eigentlich habt. Ihr habt keine Ahnung, ihr lieben Christen, wie viel Macht ihr eigentlich habt. Das ist der Satz, der am häufigsten kommt von Satanisten, die sich bekehrt haben. Ihr habt keine Ahnung, was euer popliger Gebetskreis mit 5 Leuten an der Schule tatsächlich für Wirkung hat und was er für Macht hat. Ihr habt keine Ahnung. Und das finde ich ein bisschen schade, dass wir keine Ahnung haben. Weil Paulus ja ganz bewusst drüber spricht, Jesus spricht drüber, die Bibel spricht die ganze Zeit drüber. Ich will dieses Feld nicht den Esoterikern und Satanisten überlassen. Die wirklich war toll. Die war wirklich besonders. Und es gibt sicherlich nur den einen Faktor, warum, schon klar. Aber ich bin 100% überzeugt, dass der größte Faktor, der entscheidende Faktor war, dass wir im Vorfeld gebetet haben, gefastet haben. Wir hatten die Wir beten, 3 Tage im Gebet und das Gebet während der wirklich. Aus meiner Sicht, und jetzt mal so auch als Hauptverantwortliche für dieses ganze Ding, wurde in den Tagen und in der Zeit, wo wir gebetet haben, die Schlacht gewonnen für die wirklich. Als wir dann am Donnerstagmorgen zusammenkamen auf der wirklich und ein bisschen Vorgeplänkel und so weiter und ein bisschen rumgetanzt, ist ja klar, ein bisschen Icebreaker muss ja alles sein. Aber in dem Moment, wo wir dann in die Lobpreiszeit eingestiegen sind, von der ersten Sekunde an, war die Gegenwart Gottes so krass im Raum. Und da habe ich einfach gemerkt, das Ding ist gewonnen. Das Ding ist gewonnen. Wir werden hier besondere Tage in der Gegenwart Gottes erleben. Und es wurde gewonnen im Gebetsraum. Es wurde gewonnen, weil Leute sich aufgemacht haben und gesagt haben, wir ziehen diese Waffenrüstung an, wir stellen uns diesem Kampf und dort wurde der Kampf gewonnen. Dass wir oft wirklich dann noch gemeinsam in die Anbetung gehen, ist alles super, alles toll, natürlich. Aber der Kampf wurde im Gebetsraum gewonnen. So, wo starte ich also meinen Kampf, meinen persönlichen Kampf? Wie stelle ich mich auf? Ganz, ganz simpel, im Gebet. So endet Paulus dann tatsächlich auch hier, Epheser 6, 18. Wendet euch vom Heiligen Geist geleitet immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Lasst dabei in eure Wachsamkeit nicht nach, sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Was du glauben willst, musst du selber entscheiden. Ob das, was wir hier machen, für dich einfach eine nette Philosophie und ein gutes Hobby ist, und du sagst, das ist schön, tolle Gemeinschaft und nettes Gebäude und die Leute sind so freundlich und es tut mir auch ganz gut, dass ich da ab und zu gemeinsam Lieder singe und dass da für mich fröhliche Worte über mir ausgesprochen werden im Gebet. Okay. Aber wenn du sagst, nee, ich glaube, dass Gott echt ist, real ist, ich glaube, dass es tatsächlich eine übernatürliche Welt gibt, dann müssen wir was tun. Dann müssen wir das ernst nehmen und da können wir uns nicht davor drücken. Weil sonst leben wir eigentlich in einer Scheinheiligkeit, in einer Heuchelei. Und wenn das für dich so ein Punkt ist, wo du sagst, okay, vielleicht war es tatsächlich mal Zeit, dass ich diesen geistlichen Kampf ernst nehme, dass ich verstehe, dass wenn ich morgens zur Arbeit gehe, dass ich verstehe, wenn ich in meiner Familie bin, dass ich verstehe, wenn ich in meiner Nachbarschaft bin, dass es nicht immer einfach nur darum geht, dass wir da halt gerade Streit haben oder dass irgendwie Spannung oder sonst was da sind, sondern dass da einfach vielleicht auch Mächte und Gewalten dahinter stehen. und ich anfange, denen ins Auge zu schauen, mit dieser Rüstung dazustehen, dann sind wir vielleicht näher an dem dran, was Paulus gemeint hat, als er gesagt hat, zieh die Rüstung an. Und ich will uns einfach als Gemeinde ein Gebet lesen und für uns beten, das Paulus den Ephesern gebetet hat. Viele von euch werden dieses Gebet kennen. Und letztendlich betet Paulus eigentlich nur, dass uns die Augen des Herzens aufgehen, dass wir verstehen, dass wir sehen, was die übernatürliche Kraft ist, die in uns ist. Und wenn du willst, darfst du dazu aufstehen und du klimperst ein bisschen auf dem Klavier, dass es sich nicht ganz komisch anfühlt. Und ich will dieses Gebet einfach eins zu eins, sogar noch aus der Lutherbibel, also Heilige geht es nicht mehr, eins zu eins hier vorlesen, aber ich will das als Gebet vorlesen. Und wenn du sagst, ja, das trifft auf mich zu und ich nehme das für mich an, dann darfst du es einfach sagen, okay, Jesus, das, was Paulus über die Epheser ausgebetet hat, das darf auch gerne über mir ausbeten, das nehme ich für mich an. Und ich bete, dass auch mein Herz erleuchtet wird. Und ich bete, dass ich erkenne, was diese übernatürliche Kraft ist, die in uns ist. Paulus betet in Epheser 1. Er betet, darum, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke eurer in meinem Gebet. Jetzt kommt sein Gebet, das ich ganz bewusst über jeden Einzelnen hier auch ausbete, der sagt, ja. Ich bete, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, dir gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe dir erleuchtete Augen des Herzens, damit du erkennst, zu welcher Hoffnung du von ihm berufen bist. Wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben, durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Mit ihr hat er an Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt hat und eingesetzt hat zu seiner Rechten im Himmel, über alle Reiche, über alle Gewalten, alle Macht und jede Herrschaft und jeden Namen, der angerufen wird, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen, in der übernatürlichen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat Jesus gesetzt, der Gemeinde zum Haupt über alles, die Gemeinde, welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Und Herr Jesus, wir stehen jetzt heute Morgen so als Gemeinde vor dir mit einem unbequemen Thema, weil eigentlich wünschen wir nur, unser Leben zu leben und dass das Leben auch irgendwie gut ist und dass wir gesund bleiben und dass wir irgendwie genügend Finanzen haben, damit wir auch einigermaßen gut über die Runden kommen, dass es zum nächsten Urlaub reicht, dass wir unsere Häusle abbezahlen, dass wir uns das nächste Auto leisten können, dass unsere Kinder irgendwie geraten und was auch immer. Und eigentlich wäre es uns genug, wenn es einfach so passieren würde. Und dann sind wir konfrontiert damit, dass unser Kampf hier eigentlich nicht gegen Fleisch und Blut ist, dass unser Kampf hier eigentlich nicht gegen die Dinge hier auf Erden ist, sondern dass es Mächte und Gewalten gibt und dass du uns genau in diesen Kampf schickst. Und Herr, wir stehen heute Morgen hier, auch ein bisschen unsicher, ja, was mache ich jetzt nun? Aber wir nehmen dieses Gebet von Paulus auch für uns an und sagen, ja, erleuchte die Augen meines Herzens. Zeig mir, welche Kraft in mir wirkt, weil du in mir bist. Zeig mir, zu was du uns, zu was du mich berufen hast. Und ich will ganz bewusst dieses Schwert des Geistes, dein Wort, in die Hand nehmen. Ich nehme das Schild des Glaubens in die Hand. Ich gürte mich und ich stelle mich auf zum Kampf. Und dieser Kampf fängt im einfachen, simplen Gebet an. Ich nehme mir Zeit fürs Gebet. Ich nehme mir Zeit, mich hinzuknien vor dir und zu sagen, Herr, du bist mein Herr. Gib mir meinen Auftrag. Gib mir meine Mission. Gib mir das, für was du mich gebrauchen willst. Egal ob hier oder in Indien. Egal ob in meiner Arbeitsstelle oder beim Life Trust in Sambia. Egal ob in meiner Schule oder an der Front in der Ukraine. Ich knie vor dir und sage, du bist mein Herr. und ich gebe dir mein Leben hin zum Dienst. Ich stelle mich auf. Ich bewaffne mich und mein Leben soll dir Ehre geben. Und all die anderen Fragen, die wir haben, die sind alle wichtig. Ja, Herr Jesus, wir bekennen dir das. Das sind alles wichtige Fragen, auch unser Glück und unser Wohlbefinden. Das sind alles wichtige Dinge. Aber Herr, zuallererst ist wichtig, dass du verherrlicht wirst durch mein Leben. Gebrauche mich, gebrauche uns, damit wir den Mächten und Gewalten zeigen, wo der Bartel den Marsch tollt. Komm, Heiliger Geist, erfüll du uns neu. Immer wieder, komm, Heiliger Geist. Zeig uns das Herz des Vaters. Zeig uns die Kraft, die in uns lebt. Komm, Heiliger Geist. Wir wollen keine Spinner sein, sind keine komischen, abgefahrenen Esoteriker, aber wir glauben an die Realität deiner Gegenwart. Und so sprechen wir, komm, Heiliger Geist, erfüll du uns neu. Und begegne uns dort so, wie wir es brauchen. Wir lieben dich, wir ehren dich. Und wir laden dich ein. Reiß Mauern ein. Reiß Mauern ein und gebrauche uns dazu. Komm, Heiliger Geist.